Paulus hat an seinen Freund und er bezeichnet ihn als Sohn im Glauben, Timotheus, sehr offene Worte geschrieben über seinen eigenen Werdegang. Der Herr war freundlich und gnädig, haben wir gehört in der Lesung. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Jesus Christus. Obwohl ich die Gemeinde verfolgt hatte, obwohl ich ihr geschadet habe, Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Und das ist das Großartige, Gottes Erbarmen, Gottes Gnade hat kein Ende, haben wir gerade gesungen. Herr, segne du dein Wort an uns allen, rühr du unsere Herzen an durch dein Wort. Sprich du zu uns, Herr, dir sei Lob und Dank. Christen sind ein seltsames Volk. Als Christ wird man nicht in diese Welt hineingeboren. Man wird zwar neu geboren, wenn man Christ wird, aber man kommt nicht so auf die Welt. Und Christen haben eine sehr unterschiedliche Herkunft, einen sehr unterschiedlichen Werdegang. Manche von ihnen haben früher andere Christen verspottet, verhöhnt, verfolgt oder sogar getötet oder die Tötung veranlasst, so wie es bei Paulus auch gewesen ist. Er war so einer. Und von Anfang an war die Gemeinde Christi ein ganz bunter Haufen. Da waren Sklaven, da waren die reichen Bürger, da waren Zugroaste, da waren welche, die in den Gemeinden aufgewachsen sind. Ganz unterschiedlich. Manche haben sich vorher ihren Lebensunterhalt durch Hehlerei, durch Stehlerei, durch Prostitution oder Drogenhandel ihren Lebensunterhalt verdient. Manche waren arbeitsscheu. Das kann man im Epheserbrief nachlesen, auch noch während ihrer Zeit in der Gemeinde. Da hat Paulus mal auch einen Ordnungsruf da und dort verwendet. Und Paulus zeigt es am eigenen Beispiel auf, als er hier diesen Brief an den Timotheus schreibt. Alle, und das gilt jetzt auch für uns, alle, die wir hier versammelt sind, wir können uns nicht das Geringste darauf einbilden, dass wir Christen sind. Es ist Gottes Erbarmen. Wir dürfen ihm die Ehre dafür geben. Ohne ihn würden wir nicht hier sitzen. Ohne ihn würden wir sein Wort nicht hören und schon gar nicht verstehen. Ihm gebührt dafür Ruhm und Ehre. Die Gemeinde Christi, die hat eine ganz große Bandbreite. Und unsere Gemeinde ist ja so ein typisches Beispiel dafür. Wir haben nicht nur unterschiedliche Lebensgeschichten, sondern wir kommen auch geografisch aus ganz unterschiedlichen Gegenden her und haben ganz verschiedene Hintergründe. Es gibt nur ganz wenige, die wirklich in dieser Gemeinde geboren und aufgewachsen sind. Ein paar von den Jüngeren, aber so das Mittelalter und die Älteren sind die meisten Zugroaste, wie man so schön sagen, ja. Wir sind auch Teil einer Kirche, die ihren Ursprung in einer Reformation hat, weil der Zustand der Kirche zu der Zeit erbärmlich war und sich das, woher manche gekommen sind, in die Kirche so richtig festgesetzt hatte. Der Zustand der Kirche war erbärmlich und da war es notwendig, dass Gott Reformatoren geschickt hat, um diese Kirche zu verändern, zu erneuern, weil sie dringend Reform brauchte. Und gerade weil wir noch immer so ein bunter Haufen sind, braucht unsere Kirche immer wieder mal auch Reformen, braucht immer wieder mal Kurskorrekturen. Und manche Entscheidungen unserer Kirchenleitung und auch die Not vieler Gemeinden, dass es sehr wenige Pfarrer mittlerweile gibt und dass viele Gemeinden keinen Pfarrer mehr bekommen können, weil einfach keine da sind, die haben im letzten Jahr ganz stark den Ruf nach einer Kurskorrektur auch in unserer evangelischen Kirche in Österreich laut werden lassen. Und so wurde vor einer Woche, am 29. Juni 2019, es ist sicherlich ein denkwürdiges Datum, wurde daher die Gründung der Christusbewegung ein wichtiger Schritt zur Erneuerung der Kirche. Es wurde ein Schritt gesetzt, um hier beizutragen, dass die Kirche sich fokussiert auf das Wort Gottes. Und beim Gründungsfest in Windischgarsten, da sprach Steffen Kern, der Vorsitzende der württembergischen Christusbewegung, den manche auch von der letzten ProChrist-Veranstaltung 2018 kennen, er war dort Redner, sprach dort, denn er kennt diese Entwicklung aus seiner Landeskirche auch sehr gut und deswegen war auch dort diese Christusbewegung bereits gegründet worden. Und er sprach darüber, was ist Kirche, was macht uns als Christen aus, was gibt uns Identität? Ich möchte hier fünf Fragen, die er uns gestellt hat, aufgreifen aus seinem Vortrag. Die erste Frage war, wie stehen wir denn zu Christus? Wie stehen wir zu Christus? Der Glaube an Christus bringt ja Menschen zusammen. Menschen, die ganz unterschiedlich sind und die sich auch irgendwo einfinden möchten und müssen, um Gemeinde zu sein. Gemeinde Christi ist eine Kontrastgesellschaft, nicht nur innerhalb, sondern sie soll auch Kontrastgesellschaft sein nach außen hin. Sie soll sich sehr wohl unterscheiden zur Welt rundherum. Und falls die Kirche, die Gemeinde Christi nicht mehr in der Gesellschaft wahrgenommen wird, dann stimmt was nicht. Gemeinde Jesu ist Gemeinschaft von Menschen, die nicht nur von Jesus wissen, die nicht nur irgendwann mal gehört haben von ihm, sondern die auf Jesus hören und in all ihrer Unterschiedlichkeit, wir sind ein Teil des Leibes Christi. Wir sind Teil des Leibes Christi. Und wie gestalten wir das Zusammenleben mit Menschen, die anderen Religionen angehören? Der leichteste Weg, und das ist in vielen Kirchen, in vielen Ländern auch ein scheinbar gangbarer Weg geworden, den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Also alle wesentlichen Unterschiede und die Spitzen einfach nivellieren, wegnehmen. Darüber reden wir halt nicht mehr. Auch intern vielleicht nicht mehr. Vielleicht ist das gar nicht so wichtig. Vielleicht haben die anderen ja auch alle einen guten Weg gefunden. So wird es derzeit im interreligiösen Dialog versucht, im Sinne von, es gibt viele Wege zu Gott und wir wollen mit den anderen ja im Dialog bleiben. Wir wollen ja niemand vergrämen. Mit diesem Blickwinkel sehen einige Landeskirchen in Deutschland Mission nicht mehr als zeitgemäß und haben das auch mittlerweile in ihre Statuten festgehalten. Mission ist heute einfach nicht mehr dran. Nur Menschen, die von der Liebe Christi erfasst sind, die haben ein Grundanliegen. Ein Grundanliegen, nämlich, dass andere diesen Jesus Christus auch kennenlernen. Und wenn wir Jesus in unserer Mitte haben, dann können wir unterschiedliche Auffassungen haben, dann können wir unterschiedliche Sichtweisen zu Taufe, Umgang mit Gaben, zu Sakramenten und sonstigen wesentlichen Grundlagen der Kirche gut aushalten. Verdrängen wir Jesus als den Retter und Heiland aus unserer Mitte, dann wird es schwierig mit dem Zusammenleben. Sowohl innerhalb auch als auch außerhalb, nach außen hin. Und Jesus hat gesagt, wir sollen ja hineinwirken als Sauerteig in die Gesellschaft. Wir sollen andere anstecken. Die zweite Frage, die Steffen Kern uns gestellt hat, war, wie stehen wir zur Gemeinde? Auch wenn wir uns über die wesentlichen Verständnisfragen angenähert haben, das Zusammenleben in der Gemeinde ist nie einfach. Hier kommen so viele unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen und Eitelkeiten und manch anderes noch dazu. Und das macht es einfach manchmal mühsam. Und der Trend zur Individualisierung, der bringt es mit sich, dass viele Menschen sich diese Mühe nicht mehr nehmen wollen und eher nur mehr sporadische Besuche in den Gemeinden geworden sind. Das ist so ganz im Trend der heutigen Zeit. Man kann sich einen TV-Gottesdienst anschauen, man kann einen Podcast anschauen, ich brauche die Gemeinde nicht mehr. Dieses Denken, das ist ganz schnell in den Köpfen drin, macht sich ganz schnell breit. Und so bringen sich viele Menschen nur mehr als Gelegenheitsbesucher in Gottesdienste ein, aber nicht mehr verbindlich. Damit wir aber im Glauben wachsen können, brauchen wir das Gegenüber der anderen Gemeindeglieder, unserer Geschwister im Glauben an Jesus Christus. Wir brauchen Menschen, an denen wir uns reiben können, über die wir uns ärgern und an denen wir lernen können, einander zu vergeben. Wir brauchen die Gemeinde, damit wir Menschen finden, die uns im Glauben begleiten, im Glauben Vorbild sind und wir durch andere von Jesus lernen und auch andere von uns im Glauben lernen können. Das ist eine ganz spannende Frage, wie leben wir dieses Vorbild sein oder dieses Vorbild nehmen? Die dritte Frage, die uns gestellt wurde, wie stehen wir denn zur Bibel? Die Bibel ist Gottes Wort. Jesus wird uns nur durch die Bibel wirklich konkret vermittelt. Alle anderen Quellen können sich nur auf die Bibel beziehen. Jesus selber spricht hier durch sein Wort und er ist in seinem Wort präsent. Was die Bibel betrifft, hat Steffen Kern zwei Gefahren auch genannt. Man kann, wenn man auf dem Pferd sitzt, auf zwei Seiten runterfallen. Die eine Gefahr ist, dass andere Quellen wichtiger genommen werden, zum Beispiel durch Aussagen wie, der Herr hat mir gesagt. Und damit wird manchmal das wichtiger, als was wirklich im Wort Gottes steht. Und wenn solche Aussagen nicht mit der Schrift, mit den Aussagen in der Schrift übereinstimmen, geprüft werden an der Schrift, dann führen sie sehr schnell, so ganz leicht und immer stärker weg vom Wort Gottes, von Jesus Christus. Und es werden andere Dinge wichtiger als der Herr selber. Die zweite Gefahr ist Rechthaberei. Die Bibel für Rechthaberei missbrauchen. Ich kann aus der Bibel viele sonderbare, abstruse Theorien ableiten, entwickeln, wenn ich gewisse Aussagen aus dem Zusammenhang herausreiße. Und wenn ich das dann als Basis zu meinem Verständnis und vielleicht als Basis für meinen Glauben und für meine Gemeinde mache, so muss es sein, weil da steht dieser Satz. Und nur so darf es sein, weil das mir eben aus meinem Verständnis und aus meiner Persönlichkeit vielleicht am besten reinpasst, wenn das zum Gesetz wird, dann wird die Liebe zu Jesus Christus nicht mehr eine Liebesbeziehung, sondern wird es ein Krampf. Wichtig beim Lesen, beim Studieren des Wortes ist immer Fragen und Forschen. Und er hat auch sehr deutlich darüber gesprochen, über historisch kritische Bibelforschung. Wir brauchen eine kritische Bibelforschung, weil wir manchmal uns selber, unser eigenes Verständnis hinterfragen müssen. Und es gibt sicherlich auch immer wieder neue Forschungen über die Zusammenhänge, über den Kontext, der da passiert ist. Manche Aussagen dürfen wir aus dem Kontext, in dem er genannt wurde, einfach nicht herausreißen. Und da wissen wir vieles nicht vom Umfeld, wo das da und dort gewesen ist. Und jede Übersetzung ist eine Interpretation in die jeweilige Sprache. Also forschen ist gut, aber immer im Kontext, im Gesamtzusammenhang mit der gesamten Schrift. Und immer mit der Frage, Herr, was willst du uns damit wirklich zeigen? Und man kann auch Bibel lesen, zur Gesetzlichkeit machen. Du musst dies tun und du musst das tun. Und hast du heute schon Bibel gelesen? Hast du gestern schon Bibel gelesen? Was, du hast heute noch nicht gelesen? Das musst du tun. Dann geht die Liebe verloren. Man muss natürlich auch fragen, wenn du es gestern nicht gemacht hast, wann du es heute nicht gemacht hast, wann wirst du es machen? Du brauchst das Wort Gottes, um mit ihm in Verbindung zu sein. Da ist kein Gesetz, da ist kein Muster dahinter, sondern da ist ein Liebesangebot dahinter. Wie bleibst du denn in Verbindung mit Jesus Christus? Woher nimmst du deine Nahrung? Das ist die wesentliche Frage. Und während alle Welt davon spricht, dass dieser Planet, diese Erde auf eine Katastrophe zusteuert, Klimawandel etc., da haben Christen eine Hoffnung. Eine Hoffnung, dass alles besser wird, trotz Klimawandel, trotz mancher vielleicht besorgniserregenden Entwicklungen. Es wird alles besser. Diese Geschichte der Welt geht nicht auf eine Katastrophe zu, auf einen Untergang, sondern, so wie Jesus Christus es versprochen hat, und das kann man in seinem Wort nachlesen, auf eine neue Welt, auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, die er schafft, so wie er diese Erde und dieses Universum geschaffen hat. Er hat gesagt, es wird eine neue Erde, einen neuen Himmel geben. Auf diese Hoffnung steuern wir hin und da kann es nur besser werden. Wir haben eine großartige Hoffnung und in seinem Wort, in diesem Buch, da erfahren wir darüber. Und Jesus will uns neugierig machen daraufhin. Die vierte Frage ist, wie stehen wir zur Mission? Jesus sendet uns in die Welt, um von ihm zu berichten und andere anzustecken und andere zu begeistern. Was passierte nach der Kreuzigung? Seine Jünger haben sich eingesperrt. Sie hatten Angst. Sie hatten Angst, zogen sich zurück und sperrten sich ein. Und dann kam Jesus in ihre Mitte und sandte sie aus, um seine Botschaft zu verkünden. In der Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus 5, wir sollen Salz der Erde sein und in diese Welt hineinwirken mit seiner Botschaft. Dazu müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Dazu müssen wir in Verbindung bleiben mit Jesus. Sonst wird uns die Umwelt aufsaugen. Sonst werden wir nicht mehr als Würze wahrgenommen. Und wenn das Salz nicht mehr salzt, hat Jesus gesagt, das heißt nicht mehr als Würze wahrgenommen wird, dann wird es weggeworfen. Dann ist es wertlos. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie wird Salz unwirksam? Wie wird Salz nicht mehr salzend? Salz wird dann unwirksam, wenn es zu viele Fremdstoffe hat, zum Beispiel Kalk. Dann spürt man nicht mehr. Das heißt, wenn das Salz selber das Speisen würzen sollte, wenn das verunreinigt ist durch zu viele Fremdstoffe, dann ist es unbrauchbar. Dann kann man es nicht mehr verwenden. Und so bezieht das Jesus auch auf unsere Gemeinde und auf seine Nachfolge allgemein. Lasst euch nicht verunreinigen durch Dinge, die nicht in die Gemeinde hineingehören, sondern seid ihr Würze für die Welt. Wer Christus im Herzen trägt und von ihm bewegt, der möchte einfach anderen von ihm erzählen. Jesus sagt, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Eine Studie der Uni Freiburg besagt, dass etwa 2060 die Kirchen im Vergleich zu heute in der Mitgliederzahl halbiert sein werden. Also wenn wir diese Zahlen hernehmen, wenn wir diesen Trend hernehmen, dann muss man sagen, Mission als Projekt für unseren Ruhestand, für unsere Pension aufbewahren, ist zu spät, ist der falsche Ansatz. Mission muss jetzt beginnen, heute. Und Mission muss aus Liebe zu meinem Herrn ein Herzensanliegen sein. Denn es ist sein wichtigstes Anliegen. Wer Mission aufgibt, hat die Liebe zu Jesus aufgegeben, hat sie in seinem Herzen verloren. Und da kommen wir zur fünften Frage, die uns gestellt wurde. Der Frage nach der Liebe. Das wäre eine eigene Predigtreihe wert. Wie werden wir als Christen, als Gemeinde in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Ist eine begleitende Frage dazu. Was nehmen Außenstehende von uns wahr, wie wir miteinander umgehen? Es gibt Befragungen, es gibt Untersuchungen, wie die Christen wahrgenommen werden. Gibt es in Amerika und gibt es in Deutschland solche Ergebnisse? Christen werden vor allem durch zwei Merkmale wahrgenommen. Das eine ist, sie sind gegen etwas, sie sind gegen vieles. Und das zweite ist, sie sind ein zerstrittener Haufen. Es gibt so viele Gruppierungen und sie streiten miteinander und können sich nicht eins werden, was jetzt das Richtige ist. Das ist das Bild, das im großen Stil heute andere Menschen von Christen haben. Was nehmen Außenstehende von uns wahr, wie wir miteinander umgehen? Und wie gehen wir mit Andersdenkenden um? Bewegt es uns, wenn Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, um uns herum in Not sind? Die Außenwahrnehmung der ersten Gemeinde wird uns in der Bibel berichtet. Da steht, seht, wie haben sie einander so lieb. Seht, wie haben sie einander so lieb. Wir brauchen Liebe im Umgang miteinander. Dazu gehören Wertschätzung, dazu gehört Respekt, dazu gehört Anerkennung. Liebe ist eine bedingungslose Entscheidung für jemanden. Die Nebenwirkung sind manchmal angenehme Gefühle. Aber Liebe fängt hier oben an, im Kopf. Ich entscheide mich für jemanden. Und schön, wenn es dann auch positive Gefühle dazu gibt. Die Polarisierung mit scharfen und abwertenden Worten hat sich in allen Ebenen der Kirche breit gemacht. In allen Gremien hat sich das breit gemacht. Da gibt es Schubladendenken, Verurteilungen, Feindbilder. Da gibt es die Frommen, da gibt es die Liberalen, da gibt es die Evangelikalen, da gibt es die Charismatischen. Und so schnell gibt es Schubladen und Feindbilder. Wir brauchen eine Kultur der Gnade, haben wir im Predigtext gehört. Weil wir aus Gnade leben. Einen Lebensstil der Gnade im Umgang miteinander und mit Menschen, deren Verhalten und deren Lebensstil wir nicht nachvollziehen oder auch gut heißen können. Jesus selber hat ja auch den Ruf bei den Frommen, ein Freund der Zöllner und Sünder zu sein. Er hat sich mit denen abgegeben, die am Rand der Gesellschaft gestanden sind, die ausgegrenzt waren, weil sie nicht in diese gute, fromme Gesellschaft hineingepasst haben. Er hat sie nicht verurteilt, sondern er hat ihnen ein Angebot gemacht. Er hat gesagt, kommt her zu mir alle, kehrt um und lasst euch von mir Leben schenken. Ich will eure Bedürfnisse stillen. Sucht sie nicht dort, wo ihr nicht wirklich das findet, was ihr sucht. Mit Menschen, die nicht in unser Denkschema hineinpassen, tun wir uns in der Regel relativ schwer. Und wenn sich jemand einmal falsch verhalten hat, neigen wir auch schnell dazu, eine Schublade aufzumachen und diese Menschen hineinzustecken. Einmal Täter, immer Täter, ist so das Sprichwort dazu. Hätte Jesus in der Art und Weise reagiert, dann wäre im Grunde keiner seiner Jünger übrig geblieben. Liebe braucht Klarheit, damit sie nicht verkommt zum Kuschelzwang. Wir dürfen nicht streiten, wir dürfen nicht unterschiedlicher Meinung sein, wir müssen uns ja lieben. Wir dürfen nicht, wir müssen. Da hat Liebe keinen Platz mehr bei diesen Worten. Klarheit ist notwendig, aber damit Klarheit auch ankommt, braucht es wiederum sehr viel Liebe. Sehr viel Liebe, die in meinem Kopf eine Entscheidung dahinter braucht. Und Paulus sagt, den Mist, den ich gebaut habe, tat ich aus Unwissenheit und im Unglauben. Er hat es damals nicht besser gewusst. Er war ein Eiferer. Er hat in seinem Eifer Gottes Wort nicht wirklich angeschaut, sondern er ist seinem Eifer nachgelaufen. Seine Persönlichkeit war eben halt in der Richtung sehr stark geprägt. Und damit hat er auch viel Mist gebaut. Und er sagt, Jesus Christus hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe. Diese Liebe brauchen wir in der Kirche im Umgang mit Menschen, die ein anderes Verständnis haben, in der Gemeinde mit Umgang miteinander und zu Menschen, die unseren Glauben nicht teilen können. Dann tun wir uns wesentlich leichter, denn die Liebe deckt viele Übertretungen zu, steht in Sprüche 10, Vers 12. Und Petrus hat dieses Wort auch nochmal aufgegriffen für die Gemeinde. Die Liebe deckt viele Übertretungen zu. Da kann ich auch, wenn ich Liebe habe, kann ich auch über viele Dinge hinwegschauen. Und im Johannesevangelium lesen wir von der denkwürdigen Begegnung zwischen Jesus und Petrus nach der Auferstehung, wo Jesus den Petrus gefragt hat, liebst du mich? Hier steht die Frage nach der Liebe im Zentrum. Jesus fragt ihn dreimal und beauftragt ihn dann, Hirte zu sein. Und er fordert ihn auf, folge du mir nach. Als er begann, auf den Johannes hinzuweisen, nein, du bist jetzt dran. Es geht um dich, um deine persönliche Beziehung zu mir. Folge du mir nach. Und ich schließe daraus, Nachfolge ist eine ganz wesentliche Grundlage, um Hirte zu sein. Nicht aus Leistung, nicht weil wir besonders begabt sind, sondern durch die Gnade Gottes. Denn sein Erbarmen ist es, das uns begabt und das uns befähigt, zu lieben und Hirten füreinander zu sein. Amen.